Deutschlandfunk. Agenda.
Und zu dieser Sendung begrüßt sie Brigitte Baetz. In einer Woche, in der die AfD triumphiert, denn trotz einer Reihe von Skandalen um den inzwischen geschassten Spitzenkandidaten Maximilian Krah und anderer Parteimitglieder, möglicher Verbindungen zu prorussischen Netzwerken, zu China und umstrittenen Äußerungen zur nationalsozialistischen SS, hat sie bei den Europawahlen ein gutes Ergebnis eingefahren. In Sachsen zum Beispiel die 30%-Marke übersprungen. Und das auch, obwohl spätestens seit der Korrektivrecherche zum sogenannten Geheimtreffen am Wannsee Journalisten vieler Medien immer wieder Verbindungen der Partei mit alten und neuen Nazis aufgedeckt haben und die Partei in Teilen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Und obwohl in vielen Talkshows und Interviews immer wieder versucht wurde und wird, AfD-Politiker, wie es heißt, inhaltlich zu stellen. Oder ist es umgekehrt? Haben Medien die AfD erst zu dem gemacht, was sie heute ist? Ein Vorwurf, der schon lange und immer häufiger zu hören ist. Warum gibt man Menschen in Medien eine Stimme, die Medien und vor allem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Feind betrachten und seine Glaubwürdigkeit in Frage stellen? In vielen Redaktionen, auch hier bei uns im Deutschlandfunk, wird immer wieder diskutiert, wie mit dieser Partei umzugehen sei, dass man mit ihr umgehen muss, über ihre Ziele berichten muss, mit ihren Mitgliedern reden muss, ihren Wählern ohnehin, ist dabei natürlich keine Frage. Nur wie viel Platz soll man ihr einräumen und wie schafft man es, Falschaussagen keine Bühne zu geben und Extremismus zu normalisieren. Eine Problematik, die sich im Übrigen bei allen populistischen Parteien und Politikern stellt, nicht nur bei denen der AfD. Und natürlich nicht nur in Deutschland. Diesen Komplex wollen wir hier diskutieren mit unseren Gästen. Als da wären der Publizist und Autor der Süddeutschen Zeitung Nils Minkmar, der Kommunikationswissenschaftler an der Uni München Carsten Reinemann und Friedbert Meurer, der Leiter der Deutschlandfunkabteilung Aktuelles. Und Sie, meine Damen und Herren, sollen natürlich auch zu Wort kommen, unsere Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und während wir auf Ihre Anregungen und Meinungen warten, soll die erste Frage an den Professor in unserer Runde gehen, Carsten Reinemann von der LMU München. Herr Reinemann, Sie sind Kommunikationswissenschaftler mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation. Wie erklären Sie sich denn aus Ihrer Fachperspektive heraus, dass journalistische Aufklärung fast nicht zu fruchten scheint? Oder ist die vielleicht sowieso überbewertet?
Na, ich würde erstmal sagen, dass es jetzt, wie man die Frage beantwortet, sehr davon abhängt, welchen Vergleichsmaßstab man jetzt für Erfolg oder Misserfolg der AfD jetzt bei der Europawahl heranzieht. Wenn man die letzte Europawahl, die letzte Bundestagswahl heranzieht, dann hat sie sicherlich gewonnen. Wenn man aber sich anschaut, wie die Umfragen noch im Herbst und im Winter am Anfang dieses Jahres standen, wo die AfD bundesweit bei 21-22% stand, und dann kam die Korrektivrecherche, dann ist in der Zwischenzeit doch einiges passiert. Und deswegen hängt's, und das ist so ein bisschen problematisch jetzt, glaube ich, auch in der Berichterstattung zur Wahl, davon ab, welchen Vergleichsmaßstab man ansetzt. Wenn man sich den Vergleich zum Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres anschaut, kann man vielleicht doch vermuten, dass die Berichterstattung einen Effekt hatte.
Es ist wahrscheinlich immer schwierig, Wirkung von Medien überhaupt zu messen, oder? Sind Medien alleine immer die Ursache? Oft wird Medien ja auch die Schuld an vielen Fehlentwicklungen gegeben.
Das ist absolut richtig. Es ist immer so, dass wenn man auf Medienwirkungen schaut, man einerseits natürlich auf das schauen muss, was passiert in den Medien, was sind die Inhalte, was ist die Berichterstattung, und andererseits trifft diese Berichterstattung dann auf bestimmte Menschen mit bestimmten Problemlagen, mit bestimmten Einstellungsmustern, die sie haben. Schönes Beispiel ist gerade die Diskussion um TikTok und die junge Wählerschaft. Da wird auf einmal gerufen, ja, TikTok ist schuld daran, dass jetzt die jungen Wähler im Schnitt der Bevölkerung im Prinzip die AfD gewählt haben. Wenn man sich anschaut, 60% der Jugendlichen nutzen täglich oder mehrmals die Woche TikTok, 16% haben die AfD gewählt, dann sieht man schon, da passt was nicht zusammen. Das heißt, einfach immer nur auf die Medien, nur auf die Medieninhalte zu schauen, das greift zu kurz. Es ist immer eine Kombination der Mensch und die Medien.
Sind denn die Bürger medienkompetent oder nicht? Oft wird ja dann auch danach gerufen, Bürgerinnen und Bürger oder auch die jungen Menschen eben, die auch viel AfD gewählt haben, die müssten eben medienkompetenter werden.
Also es ist sicherlich richtig, dass bei der Frage, wie beurteile ich Informationsquellen, dass wir da einen Nachholbedarf haben. Es greift aber, glaube ich, zu kurz, genauso wie alles auf bestimmte Plattformen zu schieben, alles auf die Medienkompetenz zu schieben. Denn letztlich gibt es reale Problemlagen, es gibt Gefühle von Benachteiligung, von Zurückgesetztsein, von Bürger zweiter Klasse, nicht beachtet zu werden. Und das sind gerade für populistische Wähler ganz starke Triebkräfte, die auch was mit sozialer Anerkennung zu tun haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, oder sieht man auch, dass zu viel dann vielleicht über Medienkompetenz und auch wenn das wichtig ist und zu viel über die Rolle der Medien und zu wenig über die politischen, originär politischen Komponenten gesprochen wird.
Und es gibt wahrscheinlich auch das Phänomen der, ja, sagen wir mal, Realitätsverweigerung oder der Informationsverweigerung.
Absolut. Also es ist so, dass wir sehen können, gerade bei den Wählerinnen und Wählern der AfD, dass es einen Teil davon gibt, die haben sich sozusagen in einem Ökosystem, in einem medialen Ökosystem eingerichtet, in dem sie kaum noch erreichbar sind. Wir haben, je nachdem, welche Studien man anschaut, 25% der Wählerschaft, die haben einfach ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild. Und da kommt man vermutlich auch schwer wieder ran. Da kann man sich noch so sehr anstrengen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, und deswegen, das ist auch, glaube ich, für die ganze Diskussion, glaube ich, sehr entscheidend, wie stellt man sich eigentlich die Wählerschaft der AfD vor? Was wissen wir über sie? Und wie kann ich sie auch mit unterschiedlichen Medien und Botschaften erreichen? Und da hilft uns, glaube ich, eine Pauschalisierung relativ wenig, sondern muss ich angucken, welche Gruppen gibt es da und welche kann ich unter Umständen eben noch erreichen und welche vielleicht aber auch nicht.
Viele Menschen erreichen die Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nils Minkmar, Publizist und Autor der Süddeutschen Zeitung, Sie haben vor einigen Wochen schon in Ihrer Zeitung geschrieben, es gibt kein Recht darauf, in einer Talkshow zu sitzen. Wie meinten Sie das und ja, fühlen Sie sich jetzt bestätigt?
Ja, mich erinnert diese Debatte an eine Zeit, als ich zu Hause ausgezogen war und studiert habe. Und da musste ich da so für meinen eigenen Haushalt sorgen und musste eben einkaufen und Waschmittel kaufen. Das hatte vorher natürlich immer meine Mutter gemacht. Ich hatte keine Ahnung, welches Waschmittel das Beste ist. Ich habe dann zu einem Waschmittel gegriffen, was im Fernsehen am meisten beworben wurde, was ich seit meiner Kindheit über die Werbespots kannte. Und ich glaube, so funktioniert das eben auch ein bisschen mit Menschen und Politikern im Fernsehen, wenn die halt oft vorkommen, und zwar unabhängig vom Kontext auch, dann merkt man sich das irgendwie und denkt, ach ja, okay, und weil man dem Fernsehen und auch anderen Massenmedien, auch natürlich dem Hörfunk vertraut, denkt man, aha, das ist irgendwie, das kann jetzt nichts Böses sein, von da droht mir irgendwie keine Gefahr. Das heißt, man hat so einen Verharmlosungseffekt. Und nun ist das Fernsehen ja nicht einförmig, sondern hat eine Vielzahl von Formaten im Angebot. Das ist ja auch das Tolle. Das heißt, es gibt ja die Nachrichtensendung und die Tagesschau und heute und so weiter. Und da müssen natürlich die rechtsextremen Parteien mit dem, was sie veranstalten, vorkommen. Das ist klar. Dann gibt es irgendwie die Wahlsendung. Das ist ja auch alles geregelt, die Wahlwerbung. Aber die Talkshows gehören nicht dazu. Und diese spätabendlichen Runden, wo man plaudert, wo man sich austauscht, ich finde, die tragen sehr stark zur Normalisierung rechtsextremen Gedanken Guts bei und das halte ich für sehr gefährlich.
Das heißt, Ihrer Meinung nach wurde die AfD erst durch das Fernsehen groß gemacht oder werden vielleicht auch andere Politiker anderer Couleur, zum Beispiel Sarah Wagenknecht, groß gemacht?
Ja, genau. Es gibt sie natürlich und sie haben ihren Unterstützerkreis und es gibt aber diese große, ja, Verharmlosungskulisse der Talkshow ist halt eben wie Sauerstoff auf Glut. Ja, das kommt erst richtig hoch. Das konnte man in Frankreich auch beobachten. 1973, schon eine Weile her, holte Jean-Marie Le Pen, der Vater der rechtsextremen Bewegung in Frankreich, 7,3%. 10 Jahre später hat er einen riesen Fernsehauftritt gehabt, 2-Stunden-Sendung, wo er befragt wurde. Und ab dann explodierte das. Und allabendlich sind in Frankreich Rechtsextreme im Fernsehen. Und das Resultat konnten wir jetzt gerade besichtigen.
Das heißt, auch Marine Le Pen profitiert davon, von der Talkshowisierung möglicherweise auch des französischen Fernsehens?
Marine Le Pen lebt nur in Talkshows. Sie ist ein reines Medienphänomen. Die hat sonst überhaupt nie was zustande gekriegt, nie irgendwas in ihrem Leben geleistet, außer sehr, sehr viel in Fernsehstudios zu sitzen. Und da kommen die natürlich sympathisch rüber. Sie heißen ja Populisten, weil sie die Massenmedien bedienen. In den 30er Jahren haben sie die Massenmedien erfunden in Deutschland. Goebbels, die Volksempfänger und auch das Fernsehen. Das ist ihr Element, weil sie da alles und jedes erzählen können. Und sie lügen halt. Das ist das Problem. Marine Le Pen erzählt, was die Leute hören wollen. Wenn sie jetzt eine Allergie haben, verspricht Marine Le Pen, alle Bäume abzuholzen. Das ist überhaupt kein Problem. Und deswegen ist das so gefährlich.
Der Vorwurf, ihr Medien macht die AfD erst groß, den hat auch Friedbert Meurer schon häufiger gehört, denke ich. Als Ressortleiter Aktuelles ist er auch Herr der Interviews mit Politikern. Auf unserem Sender, zum Beispiel in der sogenannten Frühschiene, der Frühsendung. Friedbert, was entgegnest du? Vielleicht jetzt nicht in Sachen Talkshow, aber in Sachen Interviews.
Ja, ich würde, entgegnen, hallo Herr Minkma, dass es unser Auftrag ist, auch mit Leuten zu reden, die wir vielleicht als unappetitlich finden, die denen wir nachsagen, sie sind ausländerfeindlich. Aber der Deutschlandfunk ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Wir haben einen Staatsauftrag, möglichst eine große Bandbreite von Meinungen wiederzugeben. Wir tun das nicht naiv, sondern wir interviewen AfD-Politiker, aber wir führen jetzt nicht unbedingt eine Strichliste. Irgendwann habe ich aber doch mal erzählt, als sozusagen die Diskussion auf dem Höhepunkt war. Und wir führen viel weniger AfD-Interviews als beispielsweise Interviews mit Grünen. Das wird uns auch unter die Nase gerieben von AfD-Politikern oder von AfD-Anhängern oder Sympathisanten. Klar, wir behandeln die Partei schon ein bisschen speziell. Ich glaube aber nicht, dass wir diese Partei von Interviews ausgrenzen dürfen. Das ist nicht unser Auftrag. Ich glaube auch, dass das der Partei eher nützen würde.
Aber wie ist es denn, mit jemandem zu reden, der einen im Grunde abschaffen möchte? Wie bereitet ihr euch da vor? Bereitet ihr euch da anders vor?
Ja, wir bereiten uns intensiver vor. Wir überlegen genau, welches Interviewziel wir haben. Zum Beispiel jetzt am Sonntagabend hatten wir ein Interview gehabt in der Wahlsendung mit einer Christine Anderson, kannte ich bis dato nicht, steht auf der Europawahlliste. Da hat der Moritz Küpper als Moderator natürlich auf den Zahn gefühlt, eure Nummer 1 ist aus dem Verkehr gezogen worden von der Liste, klar, bis dran Nummer 2. Dann am Montagmorgen wieder im Interview Silvia Engels mit Krupalla. Und gerade Montagmorgen fand ich, das war, da musste Krupalla dazu Stellung beziehen, was es bedeutet für die Partei, dass die beiden Spitzenkandidaten bei der Europawahl von der eigenen Partei zum Schweigen verurteilt worden sind und dann im Laufe des Tages ja auch Kra aus der Europafraktion rausgeschmissen wurde. Also wir überlegen uns das sehr gut, wann wir es machen und wie wir es machen.
Ja, klar, im Umfeld von so einer Wahl sozusagen würde sich jetzt meine Kritik auch gar nicht, gar nicht darauf richten. Und vorher, nachher, dass sie ein Statement abgeben, dass man kritisch nachfragt. Es geht mir vor allem um dieses, ich würde mal sagen, dieses Wohlfühlsetting, also Krupalla bei Karin Mioska. Ja, das ist sowas, ist, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil man ihnen da so eine Bühne gibt und dann so tut, als seien das ganz normale Politikerinnen und Politiker und vergisst, dass sie halt lügen. Sie müssen lügen. Ihr Programm ist so ungeheuerlich, dass natürlich kein Mensch sie wählen würde, wenn sie die Wahrheit sagen. Und gegen jemanden, der lügt, hat man in so einer, wie als Schüler von Jürgen Habermas, herrschaftsfreier Diskurs, wir reden mal über alles und gucken, was ist am besten. Da hat man keine Chance mehr, weil man, schauen Sie, die Korrektivrecherche, die so viele Demonstrationen ausgelöst hat und ihnen auch wirklich geschadet hat, war sehr gut. Diese Leute hätten nie das zugegeben, dass sie solche Pläne haben. Man hätte die tausendmal fragen können.
Also Wohlfühlsetting bieten wir im Deutschlandfunk in aller Regel morgens nicht.
Genau.
Ja. Uns wird vorgehalten sogar, ihr interviewt die AfD ja viel strenger und viel aggressiver als die anderen. Was auch wieder ein Problem ist, Brigitte, dass wir kritisch interviewen wollen, hartnäckig interviewen wollen. Natürlich, ja, wahrscheinlich aggressiver als manche andere Interviews. Und dann besteht die Gefahr, dass dann ein Sympathieeffekt entsteht. Wie geht denn der Moderator, die Moderatorin, ist ja gemein, wie die mit den Leuten umgehen.
Wir haben einen Hörer, den würde ich gerne jetzt mit in unsere Runde nehmen. Das ist Stefan Dischinger aus Kelsterbach. Hallo Herr Dischinger, sorry.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ja, es ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass die AfD in den Interviews sehr viel härter und strenger angegangen wird als die Politiker anderer Parteien. Also Interviews mit Politikern der AfD werden sehr häufig mit einem kritischen und ablehnenden Unterton geführt. Sie haben eben gerade davon gesprochen, ist möglicherweise auch Ihr Interviewziel, die Absurditäten der AfD-Ziele nachzuweisen. Aber wenn Sie Interviews mit Gesprächspartnern anderer Parteien führen, sind sie nicht halbwegs so kritisch, selbst wenn die da einen vergleichbaren Unfug erzählen. Entschuldigung, dazu noch ein Beispiel. Der Verkehrsminister Wissing hat vor 1-2 Jahren mal zu dem Thema Tempolimit auf den Autobahnen öffentlich erklärt, man könne kein allgemeines Tempolimit einführen, weil es dafür nicht genügend Schilder gäbe. Das ist so dermaßen hanebüchen, aber er kommt damit bei Ihnen offensichtlich durch. Wenn ich jetzt höre, dass das Verbrenner aus wieder in Frage gestellt wird von einigen Parteien, sage ich, wie soll das funktionieren, wenn sich die Bundesrepublik zum Ziel gesetzt hat, dass 2050 soll das Ganze, also die Umwelt klimaneutral sein und man sich dann überlegt, wie lange hält so ein PKW, das sind 10, 15 Jahre, ja, dann muss ich ja irgendwann mal anfangen und sagen, jetzt lasse ich keine neuen Autos mehr zu, weil sonst müsste ich irgendwann hergehen und sagen, im Jahr 2048 kannst du jetzt ein Auto kaufen, das darfst du aber nur noch 2 Jahre nutzen. Wird ja nicht funktionieren.
Das heißt, Herr Dischinger, ja, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ja. Das heißt, Sie würden sich auch mehr nochmal nachhaken, auch bei anderen Politikern oder auch, sagen wir mal, nachhaltigeren Journalismus dann wünschen, dass man dann nochmal auf die Politiker zugeht und sie nochmal damit konfrontiert?
Ganz genau. Also man müsste in dem Interview nachhaken, vielleicht auch mal Wochen später nochmal nachfragen. Also was mich heute noch ärgert, ist, dass Vertreter der Luftfahrtindustrie gesagt haben, dass die deutsche Luftfahrtindustrie in ihrer Existenz gefährdet wird, wenn die Ticketsteuer von 5 auf 10 Euro erhöht wird und gleichzeitig erhöht die Lufthansa die Preise um 100 oder 200 Euro und da kräht keine Sau danach.
Herr Friedbert, lassen Sie mal Herrn Meurer vielleicht ganz kurz noch antworten. Ist es so, sind wir, sagen wir mal, als Deutschlandfunk, Zeitfunk, da vielleicht, sollten wir, oder sagen wir es mal umgekehrt, sollten wir vielleicht auch die Politiker anderer Parteien genauso hart befragen wie die AfD?
Wir sollten sie hart befragen. Ob wir sie genauso hart befragen sollten, also am Montag das Interview mit Kupala war absolut auch vom Tonfall her, das wurde in einer Art und Weise von Silvia Engels geführt, wie jedes andere Interview auch. Und die Ampelpolitiker müssen sich bei uns manchmal auch morgens ziemlich warm anziehen und zwar ziemlich oft sogar. Aber ja, wenn man so will, das ist ein Konflikt. Ich habe ja gesagt, Hörer, Hörerinnen beschweren sich, ihr seid so aggressiv gegenüber die AfD. Aber wenn wir eine Themenlage haben, dass AfD-Politiker-Mitglieder dabei waren bei einer Veranstaltung, wo über Deportation von Ausländern geredet wird, ja, dann wird es halt ungemütlich in dem Interview. Das erwarten, glaube ich, die Mehrzahl unseres Publikums.
Aber Lügen im Live-Interview zu widerlegen, ist ja ohnehin schwierig. Und wenn Sie dann auch erstmal in der Welt sind, selbst wenn man sie widerlegen kann, bleibt ja immer was hängen. Das ist ja auch ein großes Problem, oder?
Wir versuchen natürlich, gut vorbereitet zu sein und darauf zu reagieren, wenn jemand, es sind ja meistens nicht Lügen, sondern krasse Meinungsäußerungen, einseitige Darstellungen, dann auf Widersprüche zu verweisen. Das macht ein gutes Interview aus. Insgesamt würde ich aber sagen, wem wäre der damit geholfen, wenn wir mit der AfD keine Interviews führen? Dann werden diese sogenannten Lügen über Social Media und über andere Kanäle ungeprüft durch ein im Idealfall gutes Interview in die Welt geblasen.
So wenig wie möglich interviewen, das ist immer mein Ding. So wenig wie möglich vorkommen lassen, nur wo es absolut sein muss und auch eben notfalls, wenn ein Gericht einen dazu zwingt. Aber je weniger, desto besser. Wenn die in Social Media, in ihren Kanälen darum hopsen, das findet echt niemand, da geht niemand hin. Aber es sind so öffentlich-rechtliche und auch die großen Formate. So ein Radiointerview am Morgen, das ist, finde ich, wirklich okay. Aber diese großen, ja, was in Richtung Personality geht, was in Richtung erzählen Sie mal ein bisschen was und so ein bisschen hin und her und so eine große Runde und dann sitzt dann immer jemand von der AfD oder auch vom Bündnis Sarah Wagenknecht dabei und gibt seinen oder ihren Senf zu allem. Das ist echt die große Gefahr. Es sind keine Parteien wie alle anderen. Wir wissen, die sind auf Putin-Ticket. Wir wissen, was Wladimir Putin von Pressefreiheit hält. Das ist eine ganz finstere Mixtur. Wenn die einmal in der Macht sind, ist es zu spät. Ja, dann werden wir keine kritischen Sendungen mehr machen können. Und dann ist es vorbei. Und man ist wirklich doof, wenn man denen mehr als nötig eine Bühne bietet.
Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich würde Ihnen zustimmen und auch Herrn Meurer, dass das keine Partei wie jede andere ist, in Teilen verfassungsfeindlich. Und auf der anderen Seite, wo konfrontiere ich die Vertreterinnen und Vertreter der Partei denn mal mit ihren Aussagen, mit ihren Argumenten, mit ihren Behauptungen? Wenn ich nur die Snippets aus den Bundestagsdebatten habe, wo ist die Konfrontation? Ich glaube, man hat in ein paar der letzten Interviews gesehen, was passiert oder passieren kann, wenn man sie denn konfrontiert. Herr Höcke hat auf einmal den Begriff Remigration umgedeutet. Herr Krah wollte auf einmal verordnen, dass jetzt die AfD doch nicht aus der EU austreten will. All solche Dinge. Und ich glaube, ich halte auch die Bedeutung der Talkshows für relativ überschätzt. Also wir haben eine also 3 Millionen Leute schauen dazu. Dann gibt es die Berichterstattung in den Medien, da werden noch ein paar mehr erreicht, die Nachberichterstattung. Aber viel mehr sind die anderen Sendungen von Bedeutung. Und ich glaube, man darf nie vergessen, es sind nicht nur die Parteikanäle, in denen sich die Anhängerinnen und Anhänger aufhalten. Es sind vor allem auch ganze Menge von Alternativmedien, wie wir sie so schön nennen. Und in diesen Alternativmedien werden diese ganzen Narrative gespielt. Das heißt, es gibt einen ganzen Medienkosmos, eine Medienökologie. Und es hat ja seinen Grund, dass Herr Chrupalla sagt, die Leute sollen keine Öffentlich-Rechtlichen am besten mehr nutzen. Oder dass Herr Höcke sagt, seine Parteifreunde sollen nicht in diese Interviews gehen. Das hat den Grund, dass die Befürchtung haben, dass wenn die Leute, und es gibt immer noch Leute, die die AfD wählen und die auch die Öffentlich-Rechtlichen nutzen, dass man dieses Fenster in diese Blase hinein nutzen muss. Und selbst wenn man nur signalisiert, wir lassen den Faden zu euch sozusagen nicht abreißen. Denn wenn wir zu dieser Gruppe diesen Faden abreißen lassen, auch die Öffentlich-Rechtlichen abreißen lassen, dann muss man befürchten, dass man die gar nicht mehr erreicht. Mhm. Und wir laufen dann eben unter Umständen in Verhältnisse rein wie in den USA.
Und das Wissen werden wir gleich weiter diskutieren, die Medien und ihr Umgang mit der AfD. Heute unser Thema in der Agenda. Sie können sich beteiligen unter der Rufnummer 00800 446 4464.
Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen zur zweiten halben Stunde der Agenda. Wie sollten Medien umgehen mit der AfD? Das ist unser Thema mit unseren Gästen, dem Publizisten Nils Minkmar, dem Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann und dem Deutschlandfunk-Journalisten Friedbert Meurer und Brigitte Beetz hier am Mikrofon. Europa rückt nach rechts, so die Schlagzeilen nach der Wahl zum Europäischen Parlament, wobei das ja nicht für alle Länder zutrifft. Und schon gar nicht für den französischsprachigen Teil Belgiens, für die Wallonie. Und das, obwohl der flämischsprachige Teil des Landes, Flandern, sehr wohl eine starke rechtspopulistische Strömung hat. Die Politikwissenschaftlerin Leonie de Jonge von der Universität Groningen hat dieses Phänomen schon vor 3 Jahren erforscht und ich konnte mit ihr vor dieser Sendung dazu ein kleines Gespräch führen.
Gerade Belgien ist so ein Land, das eigentlich wie ein Laboratorium ist, wo es 2 Länder in einem gibt. Und für vergleichende Politikwissenschaftler wie mich ist es halt dann sehr interessant, das zu vergleichen. In Flanders gibt es eine historisch sehr starke rechtsradikale bzw. rechtsextreme Partei mit dem Vlaams Belang, die schon seit eh und je, seit 40 Jahren schon mitmischen und sehr erfolgreich sind, aber im Wallonien nicht. Und Wallonien ist der Süden Belgiens, der französischsprachige Teil. Und diese Region, da ist es Rechtsaußenparteien noch nicht gelungen, sich bei Wählern durchzusetzen. Und das wäre eigentlich zu erwarten, weil diese Region hat sehr viel Wählerpotenzial. Zum Beispiel ist es eine Region, die sich von einem industriellen Niedergang erholt, wo es viel Einwanderung gibt. Also wo man eigentlich darauf schließen könnte, dass es da viel Potenzial gibt. Gibt es auch, wenn man sich Umfragen anschaut. Also es ist jetzt nicht so, dass in Wallonien nur super tolerante und liberale Menschen wohnen. Aber das zeigt sich nicht im Wahlresultat zurück.
Und Sie führen das auch darauf zurück, wie die Medien dort agieren. Was machen die?
Ja, also ganz wichtig dabei ist zu erklären, dass es nicht nur die Medien sind, sondern Medien und Mainstream-Parteien, also die etablierten Parteien und Medien zusammen, die eigentlich ja eine Art Brandmauer aufgestellt haben, die sehr effektiv ist. Ich kann kurz beide Aspekte beleuchten, wenn Sie wollen. Ich fange mal an bei den Medien, weil es geht ja heute um die Medien. Anscheinend ist, dass die Medien in Wallonien, also in diesem französischsprachigen Teil, sich einen ganz strikten Cordon sanitaire aufgelegt haben, also selbst aufgelegt haben. Das haben die seit den 90er Jahren so gemacht. Und zwar sind alle öffentlich-rechtlichen Medien, haben eine Art Pakt geschlossen, einen Cordon sanitaire Mediathek. Und in der Praxis bedeutet das, dass sowohl Parteien als auch Menschen mit zutiefst, was Sie da nennen, freiheitsfeindlichen Überzeugungen, also beispielsweise rassistische, demokratiefeindliche Gruppen nahestehen, dass sie denen keine Plattform bieten. Das heißt ganz konkret, dass die keine Einladungen zu Live-Interviews bekommen. Die sind auch nie live bei Talkshows dabei. Das ist komplett tabu. Und auch kommerzielle Sender und die meisten Printmedien halten sich auch an diese Prinzipien. Das heißt nicht, dass nicht darüber gesprochen wird, dass nicht darüber berichtet wird. Ganz im Gegenteil. Also das wäre Totschweigen. Das machen sie nicht. Werden allerdings nur dann zitiert, wenn Zitate auch kontextualisiert werden können. Und Reden von diesen Politikern werden dann auch nicht live oder indirekt übertragen, sondern immer zusammengefasst oder etwa mit Verspätung übertragen. Und wegen dieses Ausgrenzungsprinzips wird das Wachstum dieser Parteien wirklich im Keim erstickt.
Aber wer definiert, welche Parteien das sind? Also gibt es so eine Art schweigende Übereinkunft oder telefoniert man sich zusammen oder läuft das quasi von alleine?
Wenn eine neue Partei aufpuppt, und das passiert regelmäßig, auch bei den jetzigen Wahlen in Belgien gab es wieder eine neue Partei im französischsprachigen Raum in Belgien, Chenu, die dann mitgemacht haben. Dann wird das Parteiprogramm durchgekämmt und analysiert und dann wird auch mit Politikwissenschaftlerinnen von den jeweiligen Unis überlegt und da spielen auch einige andere Experten mit, die werden dann mit der Frage konfrontiert, inwiefern handelt es sich hier um eine Partei, die als freiheitsfeindlich eingestuft werden könnte. Und das geht dann ein bisschen hin und her so, bis sich dann da eine Art Konsens darum entsteht. Und die sind auch im Allgemeinen wirklich sehr, sehr vorsichtig, gerade mal bei diesen neuen Parteien, weil das ist, glaube ich, auch wichtig zu benennen. Es ist ziemlich einfach, um eine Partei auszuschließen, wenn diese Partei noch sehr, sehr klein ist. Also dieses Timing ist sehr wichtig. Deshalb wirkt das so gut in Wallonien. In anderen Ländern ist es sehr schwierig. Also in den Niederlanden beispielsweise oder auch in Deutschland, wo wenn solche Parteien bis zu 20% der Wählerschaft ziehen, dann wird es immer schwieriger, um dann zu sagen, ja, jetzt laden wir die nicht mehr ein auf einmal. Und dann wird es natürlich auch sehr schwierig. Und in Wallonien ist das nicht so.
Nun könnte man aber doch denken, dass zum Beispiel im öffentlichen Rundfunk in der Wallonie, ja, dass es da auch einen Rechtsanspruch geben könnte für Menschen, die sich da politisch engagieren, dass sie auch gehört werden. Wie sieht es da juristisch aus?
Ja, es gibt auch immer wieder mal, kommt es zu Klagen tatsächlich, ja, die dann behandelt werden. Bislang ist aber noch nie was durchgekommen. Und es stimmt natürlich, dass öffentliche Medien Meinungsvielfalt spiegeln. Und das ist auch in Belgien so. Rundfunkmedien, öffentliche Medien haben eine Pflicht, um alle Meinungen zu spiegeln. Aber sie sagen auch ganz klar, wir sind nicht nur eine Luke, um Informationen und Meinungen zu sammeln und dann zu spiegeln, sondern wir haben auch eine Rolle in einer demokratischen Gesellschaft. Wir haben eine Pflicht, um beispielsweise die Würden des Menschen oder auch demokratische Grundordnungen zu verteidigen. Und ich habe dann die Medienschaffenden interviewt und die haben mir dann auch wirklich erklärt, sie sehen sich selbst als Wachhunde von der Demokratie, die nicht nur bellen, sondern auch beißen sollen. Also wirklich so eine aktivistische Rolle, die sie sich selbst zuschreiben und die sie auch wirklich sehr, sehr ernst nehmen, diese Rolle. Und das ist ganz anders in Flanders und auch in anderen Ländern, in den meisten europäischen Ländern, würde ich mal sagen. Sagen Medienschaffende oft, ja, das ist einfach schlechter Journalismus. Als Journalist hat man die Pflicht, alle Geräusche aus der Gesellschaft zu spiegeln. Und es ist dann am Leser, es ist dann am Zuschauer, am Zuhörer, um dann eine Meinung darüber sich zu bilden. Und es ist nicht an den Medien selbst. Aber in Wallonien sehen die das wirklich ganz anders.
Nun sind natürlich Parteien grundsätzlich gar nicht mehr auf die sogenannten traditionellen Medien angewiesen. Wie sieht es da in Belgien aus? Können die sich dann nicht einfach auf Social Media trotzdem verbreiten?
Also rechtsradikale, rechtspopulistische Parteien haben auf jeden Fall das Störpotenzial von den sozialen Medien erkannt und sie nutzen es auch, um Gleichgesinnte zu erreichen. Allerdings, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ist die Bedeutung der traditionellen Medien nicht zu unterschätzen. Und gerade mal Journalisten muss ich das immer wieder erklären, dass sie wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle haben. Also, dass ihre Arbeit sehr wichtig ist. Insbesondere, wenn es darum geht, rechtspopulistischen oder rechtsradikalen, rechtsextremen, also dem ganzen Spektrum von Rechtsaußenparteien, Legitimität zu verleihen. Nur sie können zum Beispiel Extremismusstigma, das oft an diesen neuen Parteien klebt, aufheben. Und außerdem ist die Reichweite von rechtsradikalen Politikern über die sozialen Medien ohne die Verstärkung durch die traditionellen Medien wirklich nur sehr begrenzt. Das heißt, traditionelle Medien sind sehr wichtig.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Leonie de Jonge von der Universität Groningen. Und das ist ja auch erstmal eine gute Sache, dass Journalisten wichtig sind für die Demokratie. Und in die gleiche Kerbe schlägt unser nächster Hörer, Professor Dr. Presse aus Göttingen. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, schönen guten Tag. André Presse hier.
Sie haben sich auch gemeldet und sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, eine wichtige Säule der Demokratie.
Genau so ist es. Also ich bin Professor für Digitalisierung und nachhaltige Geschäftsmodelle an einer privaten Hochschule in Göttingen und ich habe meine Doktorarbeit über die Finanzierung eines Grundeinkommens geschrieben bei dem Gründer einer großen Drogeriekette in Deutschland am Karlsruher Institut für Technologie. Und wir haben damals herausgefunden, dass die Einführung eines Grundeinkommens die Existenzängste der Menschen drastisch senken würde. Und wir wissen zweitens, dass aus der Soziologie der Kollege Kumka, der auch in der Süddeutschen sehr gut rezipiert wird, weist nach, dass der Hauptgrund, warum Menschen die AfD wählen, Existenzängste, Zukunftsängste sind. Wir wissen also erstens, ein Grundeinkommen behebt die Existenzängste. Zweitens, die Existenzängste führen zur AfD. Was ich mich frage ist, warum wird das Grundeinkommen beinahe systematisch aus der medialen Repräsentation herausgenommen? Warum wird das als Lösungsansatz, als weitere Säule der Demokratie? Sie haben eben völlig richtig gesagt, und das habe ich auch öfter schon im Deutschlandfunk gehört, die öffentlich-rechtlichen Medien sind eine Säule der Demokratie. In meinem Empfinden, in meinem staatsbürgerlichen Empfinden, ist ein Grundeinkommen auch eine Säule der Demokratie, wird aber überhaupt nicht rezipiert, jedenfalls nicht angemessen, so wie es dem Problemlösungspotenzial entspricht. Vielen Dank.
Ja, das heißt, Sie würden sagen, dass wir das die Frage jetzt gleich mal weitergeben, vielleicht erstmal meinen Kollegen Friedbert Meurer. Erstmal die Frage, wir sind eine Säule der Demokratie, das heißt, wir müssen auch aktiv uns gegen Demokratiefeinde wehren und vielleicht proaktiv, die Anregung des Hörers, proaktiv, genau. Was sagst du dazu?
Also es fiel ja sogar das Wort aktivistisch. Das ist ein heiß umstrittenes Wort. Die ältere Generation von Journalisten, zu der ich zähle, sind ja die Hans-Joachim Friedrichsen-Fans und sagen, es ist nicht unsere Aufgabe, selbst politisch einzugreifen, sondern wir beschreiben, wie gefährlich ist etwas. Ich finde den Ansatz von dem Punkt, den Herr Professor Presse da genannt hat, das fasse ich mal zusammen, den sozialen Ursachen nachzugehen, warum es Phänomene gibt. Ich war ja fünf Jahre Korrespondent in Großbritannien, 2015 bis 20, Brexit, der Populismus auf der Insel, und habe meine Aufgabe eigentlich darin verstanden, die fünf Jahre wirklich von oben nach unten und links nach rechts der Frage nachzugehen, warum wählen die Leute, warum wollen die aus der EU raus? Das ist unsere Aufgabe als Journalisten, Journalistinnen. Und wenn wir da gute Antworten finden, warum 36% in Sachsen die AfD wählen, ich glaube, dann tun wir den allerbesten Dienst.
Die Frage ist beantwortet. Die Existenzängste sind es. Die Frage ist nicht mehr, warum die das wählen. Wir als öffentliche Medien nicht dafür sorgen, dass diese Existenzängste jedenfalls methodisch abgeschafft werden können mit Hilfe eines Grundeinkommens. Also das können natürlich die öffentlichen Medien nicht machen, aber sie können das Grundeinkommen repräsentieren medial als Lösungsansatz zur Vermeidung dessen. Wenn Sie diese Frage ernst meinen, das kaufe ich Ihnen auch ab, warum wählen die Menschen AfD? Dann ist die Antwort heute ist klar, also vom Kollegen Kumka, wie gesagt, in der Süddeutschen rezipiert, die Antwort ist Existenzangst. Also wenn wir proaktiv sein wollen, auch als Medien, damit wir nicht abgeschafft werden von der AfD, wenn sie dann gewählt wird, dann müssen wir jetzt öffentlich die Säulen der Demokratie stärken. Und die Abschaffung oder Reduzierung der Existenzängste der Menschen ist ein entscheidender Punkt für das Überleben unserer Demokratie. Und das sind wir uns und unseren Kindern schuldig. Wie Ben Franklin, der damals die USA mitgegründet hat und hier in Europa gewirkt hat, obwohl es weit entfernt war. Man muss ein bisschen vorausdenken. Und da sehe ich auch die öffentlichen Medien in der Pflicht.
Ja, wir haben extra, Sandra Schulz hat sich bei uns aus der Redaktion extra um Infratest gekümmert, hat alle Zahlen und den ganzen Materialien und die Analysen gemacht und so weiter. AfD-Wähler überwiegend mittlere Reife. Es ist nicht nur eine ökonomische Frage, ja, so sondern ich höre auch, also Ostdeutschland, das hat mit Identität zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Leute das Gefühl haben, ihr kümmert euch um die ganzen Migranten, aber wer kümmert sich um uns?
Herr Reinemann, ja, lassen Sie erstmal Herrn Reinemann vielleicht von der Uni München. Ich glaube, der hat sich als erster gemeldet.
Ja, also natürlich spielen Existenz- und Zukunftsängste eine Rolle. Und es gibt ja nicht nur eine Studie, sondern es gibt einen Haufen von Literatur zu diesem Thema. Und ich kann da nur Herrn Meurer zustimmen. Es ist eben eine Gemengelage von unterschiedlichen Dingen. Ding. Da spielen ökonomische Dinge eine Rolle, da spielen aber auch kulturelle Dinge eine Rolle. Da spielt Migration eine Rolle als wichtigstes Thema. Ich glaube, das ist wäre jetzt zu einfach, sozusagen die Einführung des Grundeinkommens zu fordern, dann würde sich die AfD in Luft auflösen. Das ist eher multikausal, wie wir immer so schön sagen. Darf ich noch was sagen zu Leonie de Jonge, was
ja,
sie eben gesagt
hat?
Das ist total interessant. Ich kenne natürlich auch ihre Arbeiten und sie hat, glaube ich, ein paar wichtige Dinge gesagt, die auch für die besondere Situation, in der wir jetzt gerade sind, die ganz wichtig sind, auch jetzt im Rückblick einfach. Weil wir es natürlich bei der AfD mit einer Partei zu tun haben, die sich radikalisiert hat über die Jahre. Und sozusagen wie der Frosch in dem wärmer werdenden Wasser natürlich man immer wieder auf eine neue Lage reagieren musste. Es wäre auch interessant, darüber zu sprechen, was eigentlich dieser Prozess der Radikalisierung mit der Medienberichterstattung zu tun hat. Aber sie hat dann was ganz Wichtiges gesagt, nämlich die Frage, wie lange kann man eigentlich so ein Cordon sanitaire eigentlich durchhalten? Und da sind wir eben in Deutschland in der besonderen Lage, dass wir eben, wie gerade schon darauf verwiesen wurde, nicht sozusagen bundesweit gleichmäßig diese 16% haben, was wahrscheinlich so die Stammwählerschaft jetzt wäre, sondern dass wir eben in Sachsen, in Thüringen, in ostdeutschen Bundesländern eben eine ganz andere Situation haben. Und ich halte das schlichtweg für nicht machbar, wo ein Drittel, mehr als ein Drittel der Bevölkerung diese Partei wählt, kann ich mit einem Cordon sanitaire, mit einem Ausschluss aus Medien einfach nicht mehr arbeiten. Das ist einfach unrealistisch. Und ich glaube, das macht natürlich auch die besondere Schwierigkeit aus. Und es kommt noch hinzu, dass wir eben noch eine Situation haben, in der wir in der Partei und in der Wählerschaft Hardcore-Rechtsextremisten haben und Leute, die vielleicht nationalkonservativ sind. Und das ist die ganz besondere Schwierigkeit, die wir alle im Umgang haben.
Herr Professor, man muss ja daran erinnern, dass wir ja alle aus einer sehr privilegierten Situation hier reden, weil wir nicht zu den Menschen gehören, die von der AfD zunächst einmal bedroht werden. Mhm. Wenn Sie natürlich mit israelischen Studierenden reden, wenn Sie mit den jüdischen Gemeinden reden, wenn Sie mit migrantisch gelesenen Personen reden, die sitzen ja teilweise auf gepackten Koffern. Ja, die AfD ist ja kein harmloser Player, dass man sagt, okay, es kommen mal die Grünen ran, mal die FDP, sondern das ist der pure Hass. Und das ist der politische Arm einer gewalttätigen rechtsextremen Bewegung. Und viele Menschen haben ja wirkliche Ängste für ihre Familie, um ihre körperliche Unversehrtheit. Diese Leute sitzen dann nicht im Fernsehstudio. Die werden nicht interviewt. Ja, und das gilt es immer mitzubedenken. Wenn man die AfD denen eine Bühne bietet und die so befragt, als wären sie eben so ganz normale Politiker alten Schlags, dann erhöht man das Risiko für Menschen, die eben anders sind, die von der AfD ins Fadenkreuz genommen werden. Und da sind wir natürlich privilegiert. Ja, ich werde von denen nicht ins Fadenkreuz genommen, jedenfalls nicht zunächst. Und das gilt es immer mitzubedenken. Und diese Leute haben viel weniger Stimmen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Das heißt, lassen Sie mich kurz nochmal nachfragen, Herr Minkmar, Publizist bei der Süddeutschen Zeitung. Sie würden sagen, wir können auch im Nachhinein noch einen Cordon sanitaire aufbauen. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll.
Ja, allerdings, ich finde, das ist irgendwie ein Beispiel für unsere große Naivität als offene Gesellschaft gegenüber den Beeinflussungsversuchen von Wladimir Putin seit vielen Jahren und auch gegenüber diesen Parteien so zu tun, als seien das eben Mitspieler, wie alle anderen auch, die unsere Spielregeln akzeptieren. Das ist nicht der Fall. Und so tragen wir zur Selbstabschaffung der offenen Gesellschaft bei. Das muss man einfach sagen. Und es ist höchste Zeit, dagegen zu steuern.
Und was sagen Sie zu dem, was Professor Presse eingebracht hat, dass man viel mehr noch auf die sozialen Verwerfungen gucken muss und dass sich Journalismus proaktiv da eine größere Rolle einfach selber nehmen muss?
Ja, proaktiv, das wird ja gemacht. Ich finde, das ist das Schlichtwort politische Fantasie. Davon halte ich sehr viel. Ich glaube, man muss auch so Gesellschaften auch immer wieder zeigen und auch immer wieder diskutieren, da geht's hin. Das sind die tollen Möglichkeiten, die wir haben als Gesellschaft. Wird ja auch viel AfD gewählt aus oder rechtsradikal gewählt aus Verzweiflung oder aus Hoffnungslosigkeit. Das sind kulturelle Phänomene zum Teil. Und das alles, was so angeht, ja, Grundeinkommen, ich weiß nicht, ob das jetzt die Lösung ist, aber zu schauen, ja, wie könnte unsere Zukunft gut aussehen und auf andere Themen zu setzen, als das, was die Rechtsextremen uns vorgeben.
Mhm. Das, wenn ich ja, kurz einhaken darf. Ich glaube, das Letzte ist jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil das, was glaube ich, viel entscheidender ist als die Frage, ob ich jetzt einen AfD-Vertreter in eine Talkshow einlade, ist die Themenkonjunktur. Und das haben wir ja 2021 gesehen, das haben wir 2017 gesehen bei den Bundestagswahlen, das haben wir im letzten Jahr mit dem Höhenflug der AfD gesehen. Wenn es entweder um das Thema Migration geht, wenn es um Probleme oder um Existenzängste, die Leute haben wegen ihrer Heizung, wenn das entsteht, das ist die Konjunktur, das ist das, was die Menschen radikalen Parteien in die Arme treibt. Und ich glaube, da liegt auch viel mehr die Frage, was auch Medien tun können. Ich erinnere mich 2017, wie beispielsweise die Bild-Zeitung und Springer insgesamt das Thema Kriminalität von Flüchtlingen in einer Art und Weise im Wahlkampf gespielt hat, die wirklich ja schon unglaublich war. Und dann aber nachher sozusagen die Verantwortung in Person von Julian Reichert abgestritten hat, dass das irgendwas mit dem Wahlergebnis der AfD zu tun haben könnte. Ich glaube, das sind viel mehr Dinge, und das wissen wir auch aus diversen Studien, dass diese Themenkonjunktur und dieses Aufspringen auf die Themen, dass das tatsächlich eine Bedeutung hat.
Mhm. Herr Reitemann, Sie werden mir zustimmen, wenn man sagt, dass wenn man die einlädt, die natürlich ihre Themen mitbringen. Die werden ja nicht anfangen, über die Segnung der Solarindustrie zu reden plötzlich, sondern die werden natürlich über die Messermenschen und wie
das nennen. Ja, deswegen finde ich, soll man sie auch einladen und dann auch sagen, wenn sie nicht kommen, zu Themen wie Wirtschaft, wie Soziales und nicht eben nur zu ihren eigenen Themen. Und es kommt was hinzu, wo ich Ihnen auch total zustimmen werde, ist die Frage, wie muss die Interviewsituation aussehen? Wenn ich natürlich eine Runde habe, wo 5 Leute auf einen AfD-Menschen einhauen, dann führt das zu Solidarisierungseffekten im Zweifelsfall. Wenn ich aber die Chance nutze, tatsächlich die Leute damit zu konfrontieren, was ihre Dinge bedeuten, was sie, was das auslöst, ob sie das eigentlich durchdacht haben, was eigentlich die Basis dafür ist, ihrer Überlegungen, ich glaube, dann habe ich auch eine Chance, in dieses Fenster einzubrechen. Jedenfalls eine größere Chance, als wenn ich sie gar nicht einlade.
Wir haben noch einen weiteren Hörer. Professor Presse, ich danke Ihnen, dass Sie bei uns mitgemacht haben. Der neue Hörer ist René Kalbitz und er ruft uns aus Potsdam an. Herr Kalbitz.
Ja, hallo. Hallo in die Runde. Ich habe gespannt zugehört. Die Diskussion ist ja jetzt so ein bisschen von der Verantwortung der Medien ein bisschen weiter weggegangen und hat auch gesellschaftliche und politische Aspekte mit reingebracht. Also die bloße Tatsache, wenn man jetzt wieder an den Anfang der Diskussion geht, was die Medien anders oder besser machen können, zeichnet schon eine große Sorgfalt vieler Medien aus, wie zum Beispiel Deutschlandfunk, aber auch andere, die darüber reflektieren. Nur meine Beobachtung ist, und das ist sicherlich ein weiterer Aspekt in der Diskussion oder in dem Phänomen, dass man eine Radikalisierung hat, ist, dass diese Medien ja von vielen gar nicht mehr konsumiert werden. Dass viele, die sich hier radikalisieren lassen, sage ich jetzt mal, die vielleicht zur AfD tendieren oder AfD wählen, möglicherweise diese Medien, die so eine große Sorgfalt in ihrer Redaktion haben und in ihrer redaktionellen Arbeit, dass die gar nicht mehr diese Medien sich anschauen, sondern eben andere alternative Medien sich angucken oder über Newsfeeds informieren lassen in den sozialen Medien, wo sie aufgrund ihres Klickverhaltens und ihres Leseverhaltens einen immer engeren zugeschnittenen Tunnel an Informationen zu sich nehmen und damit eine ganz eingeschränkte Nachrichten.de im Grunde genommen zu sich nehmen.
Sehr wichtig.
Und jede Form von redaktioneller Sorgfalt, die man vielleicht selbst bei konservativen Blättern hat, die dann vielleicht dann doch mal dazu führen, dass man eine andere Meinung widerspiegelt, hier gar nicht mehr zum Tragen kommt.
Das heißt, Sie sprechen aus eigener Erfahrung, nehme ich an, Herr Kalbitz, oder?
Ja, also teilweise finde ich sogar so, dass in Diskussionen mit anderen, die das durchaus auch kritisch sehen und man dann sagt, ja, ich habe mich neulich wieder mit jemandem unterhalten, hat so eine Verschwörungstheorie gehabt, dass die Öffentlich-Rechtlichen von den zunehmend linksorientierten Politikern irgendwie gesteuert würden, quasi per Anruf. Und dann meinte er, wieso Verschwörungstheorie? Also das heißt, das wird von ihm schon gar nicht mehr als Verschwörungstheorie wahrgenommen, weil er begründet, dann sind ja um mich rum nur noch Verschwörungstheoretiker, weil sich jeder im Grunde genommen nur aus dem Handy nur noch informieren lässt und somit ein völlig verzerrtes Bild bekommen. Was ich jetzt sagen möchte, ist natürlich, kann man jetzt sagen, okay, wir brauchen mehr Medienkompetenz. Die Leute müssen ja mal rechts und links zu gucken. Ja, das stimmt. Es gibt ja auch Tools für die internationale Berichterstattung, die einem hier einen guten Querschnitt ermöglichen. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich nicht weiß, ob ich das darf. Aber worauf ich hinaus will, ist, so wie man jetzt ein Medium hat, was einen sehr schnell viele Nachrichten zur Verfügung stellt, muss dieses Medium eben auch genutzt werden, damit diese Zusammenstellung auch wieder ausgeglichen wird und der Benutzer auch eine Chance hat, eine Transparenz hier wahrzunehmen und eine Vielfalt wahrzunehmen.
Herr Kalbitz, damit wir die Chance haben, gleich kommen nämlich wieder die Nachrichten. Friedbert Maurer mit einem ganz kurzen Statement und nach den Nachrichten diskutieren wir über Ihr Thema weiter.
Sehr wichtiger Punkt von Herrn Kalbitz. Mein Anliegen, unser Anliegen ist, wir wollen möglichst viele erreichen. Wir wollen die erreichen, die so ein bisschen auf der Kippe stehen. Und deswegen hielt ich es für nicht gut, mit erhobenen moralischen Zeigefinger hier zu stehen und zu sagen, den dürft ihr nicht interviewen, den dürft ihr nicht interviewen, die müsst ihr rauslassen.
Das ist aber naiv, sorry, das ist
sondern,
naiv.
Nein, das ist
geht nicht um moralischen Zeigefinger.
Nein,
bitte Sie arbeiten in ihrer eigenen
Entschuldigung,
Abschaffung.
Lassen Sie mich mal kurz.
Hat doch mit moralischen Zeigefinger
arbeite
nichts
dann,
zu tun.
Ich arbeite dann an meiner Abschaffung als öffentlich-rechtlicher Journalist, wenn wir noch mehr Teile unseres Publikums verlieren. Ich kämpfe um bestimmte Teile unseres Publikums, nicht um die Rechtsextremen, aber um die Konservativen, Nationalkonservativen, nennen Sie sie, wie Sie wollen. Und wenn wir die verlieren, dann hat
aber noch mehr schalten doch ab, wenn die immer diese AfD-Leute zu Wort kommen. Das ekelt doch auch die Leute ab. Da bleiben die doch auch weg vom Öffentlich-Rechtlichen. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich gucke mir das nicht mehr an. Ich höre nicht mehr zu. Da sitzt doch immer nur die Weigel und die Wagenknecht. Das hat doch auch diesen Effekt, dass sie auch die Mitte verlieren.
Da muss man halt, das ist halt so. Man muss lernen können, auch die andere Meinung und wenn es eine extrem andere Meinung ist, zu ertragen. Wenn ich nur einschalte, um meine eigene Meinung gespiegelt zu bekommen, ist langweilig.
Es geht doch nicht um Meinung, es geht um Taten, um Gewalttaten, um Gefahr.
Darüber müssen wir nicht diskutieren.
Aber wir diskutieren auf jeden Fall gleich weiter, wie es um die Medien und die AfD bestellt ist. Heute unser Thema in der Agenda. Sie merken, es geht hoch her und ich hoffe, Sie bleiben dran. Bis gleich.
Deutschlandfunk. Agenda.
Willkommen zur letzten Runde in der Agenda heute. Die Medien und die AfD. Darüber sprechen wir und vielleicht auch gleich über mehr, nämlich ob Medien auch die richtigen Themen setzen, vielleicht auch andere setzen müssen in Zeiten des Populismus. Und wir haben einen neuen Hörer. Es ist wieder ein Mann. Ich kann es leider nicht ändern. Michael Rentsch ist da. Sie sind natürlich aber auch ein Mann und ein Mensch und sollen bei uns zu Wort kommen. Herr Rentsch, Sie sind Deutschlandfunk-Fan, aber ärgern sich auch gleichzeitig.
Ja, das ist durchaus richtig dargestellt.
Erzählen Sie.
Ja, also ich kann mich ja einigen Äußerungen, die hier gemacht wurden, anschließen, insbesondere der letzten, glaube ich, vom Herrn Maurer, dass man sich also Meinung ertragen muss. Ich empfinde die gesamte Berichterstattung, auch vom DLF ist jetzt ein Beispiel, etwas zu, wie soll ich sagen, der Bildungsauftrag kommt sozusagen ein bisschen zu durchsichtig rüber. Und ich finde, man würde mehr erreichen, wenn man eine Nummer zurückfährt. Denn es ist ja so, es gibt ja auch bei der AfD, wenn man ehrlich ist, vernünftige Menschen und Leute. Und die gesamten Diskussionsrunden, die folgen alle, auch Ihre jetzt, im Prinzip im Schema. Und das Schema lautet, was können wir tun, damit die Zustimmungsraten im Endeffekt runtergehen? Was können wir negativ darstellen? Da gibt es einen Herrn Höcke, da gibt es einen Herrn Krah. Aber wenn Sie sich die Bundestagsabgeordneten anhören der AfD, da gibt es eben auch ganz andere Leute. Und da sind vernünftige Gedanken dabei. Und ich finde, wenn man das so darstellen würde, dann würde eben mittelfristig, nicht kurzfristig, mittelfristig würde man wahrscheinlich mehr erreichen bei der Bevölkerung, weil dieser, ich sehe es an mir, dieser Abwehrreflex, da wird jetzt wieder, ich sage es jetzt mal übertrieben, Staatsfunk gemacht, kommt rüber und bewirkt reflexartig eine Gegenreaktion. Und dieser Prozess geht eigentlich seit Jahren in diese Richtung und der missfällt mir. Und auf den Punkt gebracht ist es so, der einzige vernünftige Umgang mit der AfD ist, mit dieser Partei umzugehen wie mit einer Partei. Mit einer gewählten Partei. Ja. Alles andere führt letzten Endes ins Aus.
Da würde ich gerne Herrn Mink mal vielleicht dazu fragen, diese Abwehrhaltung, dass man sagt, jetzt sind alle dagegen, ich mache es trotzdem extra. Da kommt man als Journalist auch schwer raus, oder?
Ja, das mag für eine Minderheit auf jeden Fall gelten. Wie gesagt, ich denke, dass viele auch in der Mitte auch eher abgeschreckt sind, wenn man eben dauernd einen Fernsehsender abends anmacht und dauernd Frau Wagenknecht oder Frau Weidel sieht. Das ist auch unheimlich abschreckend und verstörend für mich auf jeden Fall. Dann schaltet man gar nicht mehr ein. Und nochmal, wir senden ja auch nicht nur für das alteingesessene und biodeutsche Publikum, sondern wir senden ja auch für die Jüdinnen und Juden in Deutschland, für die Migranten hierzulande, die von diesen Menschen bedroht werden. Und die kommen jetzt auch heute leider bei unseren Hörern nicht zu Wort, aber das ist eine reelle Gefahr. Und würde man die AfD-Vertreter darauf ansprechen, würden sie anfangen zu lügen. Deswegen ist auch diese Fiktion des entlarvenden Interviews, das ist, glaube ich, noch so ein kulturelles Erbstück aus der Reformation, dass man denkt, okay, der Dämon wird aus ihnen herausweichen. Die lügen ihnen gerade ins Gesicht, das ist denen komplett egal. Und behaupten das Gegenteil. Ich habe das in Frankreich oft genug gesehen. Und diese Menschen sind gefährlich und das muss man halt immer wieder sagen. In Magazinen und in Nachrichtensendungen und eben nicht in Interviews oder so Wohlfühl-Talkshows.
Aber kommen wir vielleicht wirklich jetzt mal nochmal auf die Inhalte, die journalistischen Inhalte, die wir transportieren, jenseits der AfD, jenseits auch vielleicht auch der AfD-Inhalte. Wir hatten ja auch Hörermeinung schon dazu. Herr Reinemann, das, was in den Medien zum Thema wird, wer bestimmt das eigentlich? Wir haben Angst vor dem Absturz, wir haben Angst vor dem Verlust von Wohlstand, wir haben Angst vor der Klimakatastrophe. Das sind ja greifbare Themen. Trotzdem wird ja die Schlagzeilenlage, die Nachrichtenlage im Politikteil beispielsweise in der Regel von den Bundestagsparteien bestimmt, von Ankündigungen der Regierung, der Opposition, von Einsprüchen, Widersprüchen. Der eine sagt das, der andere sagt das. Ist das heute so noch zeitgemäß?
Ja, die Frage ist, was die Alternative ist. Also es läuft natürlich immer darauf hinaus, dass es auch eine Frage ist, und das hatten wir vorhin schon mal, was ist eigentlich das journalistische Selbstverständnis? Wie verstehe ich mich eigentlich als Journalismus? Ist das eher so, dass ich primär ein Abbild machen will von dem, was passiert? Oder denke ich, ich habe eine aktivere Rolle, ich will bestimmte Dinge verhindern, bestimmte Positionen in den Vordergrund drücken? Und ich glaube, da muss man auch einfach unterscheiden zwischen unterschiedlichen Medien. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine andere Rolle, als das privatwirtschaftlich organisierte Medien, insbesondere im Print- und Online-Bereich, machen können. Und natürlich ist die Frage, was dann tatsächlich in den Medien eine Rolle spielt, ist natürlich so unglaublich vielfältig und unterschiedlich, weil wenn dann ein Leak kommt, das die Bild-Zeitung oder andere machen, über einen Entwurf eines Heizungsgesetzes und sich eine Dynamik entwickelt innerhalb des Mediensystems, wo alle aufeinander schauen und sich gegenseitig aneinander orientieren, steht eine Berichterstattungswelle mit wirklich relativ dramatischen Auswirkungen auf die Stimmung im Land und auf die Wählerschaft, jetzt in dem Fall der AfD. Also es ist einfach, und das wissen Sie natürlich auch noch viel besser eigentlich als ich, immer eine auch sehr, 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 sehr abhängig und sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie gerade die Ereignislage ist und wie wer jetzt gerade vorne liegt sozusagen in der Fähigkeit zu thematisieren, ob das eher die Politik ist, ob es dann an anderen Stellen dann eher die Medien sind. Das unterscheidet sich sehr stark.
Ich glaube, der Deutschlandfunk hat ja die Philosophie, wir tragen am meisten zur Demokratie bei, wenn wir möglichst gut informieren, nicht oberflächlich, sondern umfassend mit vielen Sendungen in die Tiefe gehen, die Komplexität von vielen Problemen aufzeigen, damit auch aufzeigen, einfache populistische Antworten sind eben einfach. Wenn man sagt, ja, wir geben der Ukraine kein Geld mehr, dann haben wir das Geld, um es den eigenen Leuten zu geben. Das sind einfache Antworten. Die Welt ist viel, viel komplexer. Und ich glaube, das ist die Aufgabe insbesondere vom Deutschlandfunk und die Aufgabe meiner Leute im Aktuellen, dass wir wirklich versuchen, in die Tiefe zu gehen. Nicht nur mit Interviews. Interviews ist das eine. Entlarvende Interviews, Herr Minkma, gebe ich Ihnen ja recht. Ich glaube, wir entlarven damit nicht. Wir haben ja auch 1000 andere Formen, wo wir wirklich schauen, was steckt dahinter, was will die Partei AfD Und da glaube ich, dass wir wahrscheinlich in diese Richtung mehr gehen sollen. Es ist auch eine Idee von mir, die Partei zu fragen. Ja, was habt ihr denn an Ideen? Was habt ihr denn wirklich an Lösungskonzepten für Bildungskrise? Wie wollt ihr die Flüchtlingsthematik lösen? Ihr müsst euch an Gesetze halten, an internationale Gesetze. Und da wird man feststellen, die kochen mit Wasser.
Wir haben einen neuen Hörer.
Oder schlimmeren.
Vielleicht? Ja. Ja, ja. Ich würde gerne noch einen Hörer erstmal wieder mit reinnehmen. Marc Jena aus Frankfurt am Main. Ich grüße Sie. Sie hätten auch gerne etwas mehr kritische Nachfragen an die AfD.
Ja, guten Morgen. Jena aus Frankfurt. Also mir geht es gerade um diesen Zusammenhang zwischen den AfD-Erfolgen und dem Ukraine-Krieg. Ich denke, den stellen die Medien nicht klar genug heraus. Es ist ja nicht nur die AfD, es ist ja diese ganze merkwürdige Allianz aus AfD, jetzt BSW, Montagsdemo, Querdenker, Impfgegner-Szene. Seit der Corona-Zeit ist es ja gut belegt, dass Russland auf diese Szenen Einfluss genommen haben. Und wir wissen auch heute, dass Russland in der Corona-Zeit den Ukraine-Krieg vorbereitet hat. Damals wussten wir das ja nicht. Und diese ganzen Themen, die auch jetzt Herr Meurer so genannt hat, die eigentlich sowas wie Impfungen oder Ampel oder Windräder oder Grüne, das ist alles vorgeschoben. Es geht um Waffenlieferungen an Kiew. Also mit der Wahl von AfD oder BSW kann man sich im Grunde auf die Seite der Angreifer stellen. Und sobald klar ist, dass Putins Überfall auf die Ukraine ein Misserfolg ist, dann werden sich die Leute auch wieder abwenden vom BSW und auch von der AfD. Ich denke, dass der Erfolg dieser ganzen Szene mit diesen Montagsdemo und den Querdenkern, das ist alles, das muss man sehen, das geht einher mit dem Kriegsverlauf in der Ukraine. Also im Grunde, je weiter Putins Überfall da erfolgreich ist, desto mehr werden diese Parteien auch Zulauf haben. Und sobald klar wird, dass die Angreifer da nicht weiterkommen und dann werden sich die Leute auch von diesen komischen Argumenten mit Windrädern und gegen Impfungen und gegen Ampel und sowas auch wieder abwenden.
Das frage ich mal Professor Carsten Reinemann von der Uni München, unseren Kommunikationswissenschaftler. Kann man solche schnellen Bezüge herstellen? Und also haben Sie das auch beobachtet?
Also dass der Krieg in der Ukraine tatsächlich was zu tun hat mit dem Erfolg von BSW und AfD, ich glaube, das ist völlig unstrittig. Wenn man sich die Daten anguckt, sieht man, dass da ganz andere Meinungen zu dem Konflikt vorherrschen. Das mag getrieben sein, auch durch das, was Russland in den sozialen Netzwerken tut. Da gibt es ja auch Befunde dafür, wie sozusagen die Narrative einsickern, auch über AfD-Accounts. Aber so sehr ich das Argument charmant finde, ich glaube, auch da an der Stelle muss man immer wieder vielleicht auch darauf hinweisen, es mag auch einfach geben sein, und das muss man vielleicht auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die diesen Konflikt anders sehen. Und auch damit muss man umgehen. Und jetzt vielleicht noch dazu, die Themen, die in der öffentlichen Wahrnehmung eine Rolle spielen, die besonders stark sind, das hat einen Einfluss auch darauf, welche Themen bei einer Wahlentscheidung herangezogen werden. Nicht für die Stammwählerschaft so sehr, aber für diejenigen, die so zwischen den Parteien fluktuieren, das sind diejenigen, die auch eher für diese Themenkonjunkturen, die beachten und die dann eher ihre Wahlentscheidung auf Basis dieser Themen treffen. Mhm.
Herr Minkmann, Sie schienen mir vorher noch zu zucken, aber ich glaube, ich sehe Sie ja leider nicht, weil Sie uns zugeschaltet sind. Ja. Aber Sie haben dazu jetzt im Moment doch nichts zu sagen gewillt. Aber
nee, ich bin ganz der Meinung des Zuhörers. Ich glaube, wir waren tatsächlich da zu naiv und haben gleich von Anfang zu Beginn auch des Ukraine-Krieges diese Sachen unterschätzt, auch was die Beeinflussung geht durch soziale Medien, dass wir die digitalen Plattformen auch überhaupt nicht regulieren. Der Deutschlandfunk und viele andere Medien sind sehr stark reguliert, das ist auch gut so, aber diese Plattformen halt überhaupt nicht. Und das ist einfach ein Einfallstor für unsere Gegner. Das hat jetzt auch mit Meinungspluralität überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach, dass man ihnen das Geschäft ihrer Propaganda sehr, sehr leicht macht.
Ich erinnere mich an 2014, als das losging mit dem Ukraine-Krieg. Wir wurden bombardiert mit Mails und dann stellte sich heraus, da sitzen ganze Trollarmeen in St. Petersburg und tun so, als seien sie normale Hörer, sind es aber überhaupt nicht.
Herr Jena, wissen Sie, wie wir aus dieser Falle herauskommen? Was würden Sie von den Medien erwarten?
Naja, ich wünsche mir, dass das tatsächlich betrachtet wird, dass man, die Leute reden jetzt, die AfD selbst von einem Ruf nach einer Aufarbeitung der Corona-Zeit. Es geht für mich tatsächlich darum, aufzuarbeiten, dass dieses ganze Gefase von Aluhüten und Impfgegnern und diese ganzen merkwürdigen Demonstrationen, die es damals gab, dass diesen Zusammenhang, der ist belegt, und dass der jetzt aufgezeigt wird. Es geht dabei darum, im Grunde um Waffenlieferungen an Kiew. Ja, also ich denke, das steht sehr stark hinter dieser Unterstützung aus Russland. Das ist doch, die würden das doch nicht machen, um hier irgendwelche Windräder zu verhindern.
Ja. Vielen Dank, Herr Jena. Aber die Frage ist ja, die auch Herr Kalbitz noch vor unserer letzten Pause gestellt hat, der Hörer aus Potsdam. Wie erreichen wir denn überhaupt noch die Leute? Ich habe hier auch eine Mail von Sarah Andres, die uns geschrieben hat, ich habe das Gefühl, dass wir alle viel zu sehr aus unserer Blase versuchen zu ergründen, warum jemand AfD wählt. Ich habe eine Bekannte gefragt, die AfD wählen wollte, die das aber nach dem Gespräch doch nicht getan hat. Sie wusste nichts über das Treffen in Potsdam. Sie wusste nicht, dass es russische Beziehungen zur AfD gibt. Sie wusste nicht, dass die AfD in Teilen als rechtsradikal eingestuft wurde. Und da ist ja die Frage, auch wenn die, wie wir ja von Frau de Jonge gehört haben, die traditionellen Medien immer noch eine große Rolle spielen. Aber wie kommen wir da rein? Müssen wir die vielleicht auch einfach vergessen, Herr Reinemann?
Nee, sollten wir tatsächlich nicht vergessen. Dafür ist die Gruppe zu groß. Es ist tatsächlich ein Problem. Da muss man auch wieder leider differenzieren. Es gibt einen Teil der AfD-Wählerschaft, die sind immer noch bei den Öffentlich-Rechtlichen, nutzen aber zusätzlich auch viele Alternativmedien. Und es gibt einen Teil, die sind überhaupt nicht mehr da. Die haben wir sozusagen entweder in die totale Informationslosigkeit verloren oder die bewegen sich nur noch in diesem Ökosystem von Alternativmedien oder anderen Medien. Und gerade deswegen halte ich das, ist das eine extrem schwere Aufgabe, aber diese Fenster zu schaffen, auch wenn man die Leute einlädt, um dann vielleicht den einen oder anderen dazu zu kriegen, dort vielleicht auch mal zuzuschauen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist ja auch so, dass die AfD ja auch viele Nichtwähler mobilisiert hat, bei den letzten Bundestagswahlen insbesondere. Und das da hat auch was mit tatsächlich sozialen Fragen zu tun bei dieser Nichtwählerschaft. Und da bin ich dann allerdings auch wieder bei der Politik, die sich diesen Gruppen widmen muss. Es ist ein hartes Brot, die Leute wieder zurückzuholen. Aber ich glaube, durch weitere Ausgrenzung kommen wir da nicht weiter.
Ute Falkenberg, wir haben eine Hörerin, die sich freut, wenn sie jetzt auch was erzählen darf. Frau Falkenberg, wir freuen uns ja, dass Sie da sind. Ja. Ihre Meinung zum Thema.
Ja, guten Tag. Ja, ich war in Gera, Thüringen, in einem Ferienhaus und dort erklärte mir der Vermieter den Fernseher, der riesig war. Und ich habe dann nach einer Weile ihn unterbrochen und habe gesagt, ich brauche eigentlich nur ARD und ZDF. Und dann sagte er, was? Nur... Das guckt bei uns keiner. Wir gucken immer YouTube. Mhm. Dann bin ich am nächsten Morgen zum Bäcker, habe mir Brötchen geholt. Dort war eine Zeitung ausgelegt von der AfD, ein Infoblatt, hervorragend aufgemacht. Und ich habe dann versucht, mit diesem Vermieter, den ich später nochmal getroffen habe, irgendwie in eine Diskussion zu kommen. Aber das war fast nicht möglich. Er hat mir gesagt, naja, ihr aus dem Westen, ihr habt ja, ihr könnt euch nicht wehren. Ihr habt ja keine Ahnung. Ja. Mhm. Also da habe ich gemerkt, das ist, ich war fassungslos. Ja. Mhm. Ich wusste auch gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Und ich denke, diese Leute, die müssten eben über andere Kanäle auch abgeholt werden. Also die gucken tatsächlich das Fernsehen nicht mehr. Mhm. Der guckt es nicht mehr.
Das heißt, man hat überhaupt keine gemeinsame Diskussionsgrundlage mehr, genau. Ne, wie es teilweise in den USA ja auch schon ist, wo die Demokraten und Republikaner schon in vollkommen verschiedenen Lebenswelten stecken.
Wobei man erinnern muss, das Beispiel ist sehr gut aus Gera, aber also ich wohne in Hessen, ich wohne in Wiesbaden. In Hessen hatte die AfD auch, wurde in Hessen gegründet und hatte aus dem Stand auch 20% bei der letzten Landtagswahl. Und also hier gibt es überhaupt keine Entschuldigung, AfD zu wählen.
Und ich finde es so bitter, wenn jetzt gerade aus Gera diese Eindrücke geschildert werden. Wir hatten früher, der Deutschlandfunk hatte wirklich seine Hochburg gehabt in Sachsen-Tal der Ahnungslosen. Mhm. Ich kann mich wirklich noch erinnern, wie wir gefeiert wurden, der Deutschlandfunk, und wie bitter das ist, wenn ich dann heute E-Mails kriege und wir als Staatsfunk bezeichnet, beschimpft werden. Und es ist schlimm, dass die Öffentlich-Rechtlichen von einem Teil der Bevölkerung nicht mehr konsumiert werden. Und deswegen nochmal mein Punkt, ich möchte gerne, dass wir Angebote liefern, dass wir gehört werden.
Aber wir brauchen ja Orte des demokratischen Austauschs. Wir müssen ja mit den Leuten im Gespräch bleiben. Dass sie dann alle öffentlich-rechtlich gucken sollen, ist ja ein schöner Wunsch. Aber wenn sie es nicht tun, was kann man denn machen, um die Leute zu erreichen? Müssen wir da vollkommen neue journalistische Formen uns überlegen? Müssen wir vielleicht auch einfach die YouTubes dieser Welt besser regulieren, Herr Minkmar?
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, dass man diese Plattformen sind einfach Einfallstore für Propaganda und das wird auch genau orchestriert. Ich bin sehr viel auf X, wie ganz, also das im früheren Twitter, wie glaube ich viele Journalistinnen und Journalisten, und das ist einfach nur noch Propaganda, was man da liest. Das ist wirklich verrückt. Da muss dringend von europäischer Ebene her was reguliert werden. Das ist auch gut möglich, dass die da eine größere Verantwortung haben. Einzelne Konzerne werden auch ihrer Verantwortung schon eher gerecht, aber es stimmt, das muss man im großen Stil angehen. Aber was jetzt nicht, glaube ich, die Lösung ist, ist, dass man sagt, wir verlieren die sonst, deswegen laden wir die Weidels und die Höckes und wie sie alle heißen, immer schön in all unsere Sendungen, dann gucken die zu. Wir verprellen ja dafür ganz, ganz viele andere, die sich mit Grausen abwenden und die überhaupt nicht abgebildet werden. Es ist ja wirklich nur nicht nur die extreme Rechte im Lande.
Und da an der Stelle, Herr Mikwa, da sind wir eben nicht einer Meinung.
Ja, das ist ja erstmal eine These.
Also klar ärgern sich die, sagen wir mal, eher aufgeklärten liberalen Publikum und so. Ich höre dann auch, wenn ihr AfD interviewt, dann schalte ich aus. Ich weiß genau, dass die dann 7:15 zum Interview wieder einschalten. Für mich ist, wenn man so will, sind die Interviews mit AfD-Politikern auch ein Vehikel, um an bestimmte Leute, an bestimmte Hörer heranzukommen, um ihnen zu sagen, wir sind nicht der Staatsfunk, der hier einen Anruf aus dem Kanzleramt bekommt. Ihr dürft die AfD nicht interviewen. Und dann, wenn sie bei uns sind, wenn sie bei uns sich die Informationen holen, und dann ist eben meine Hoffnung, dass wir dann eben aufklären können.
Wir haben eine Hörermail, eine Hörerinnenmail von Anne Dunkhorst, die nochmal einen anderen Aspekt einbringt. Egal, was in der Ampelregierung passiert, schreibt sie, es wird permanent kritisiert und das schon so lange. Da muss sich keiner wundern, wenn immer mehr Deutsche Angst entwickeln und den Hetzerinnen und Hetzern der AfD ihre Stimme geben. Die AfD will die EU abschaffen, will die D-Mark wieder. Sie verspricht ein heiles Deutschland. Wenn die Medien dieser Art öffentlicher Hetze nicht bald reichlich Argumente entgegensetzen, werden uns die Feinde der Demokratie ganz legal in eine Diktatur katapultieren. Das ist ja auch eine sehr dezidierte Kritik an der Berichterstattung, die immer eher negativ ist, Herr Reinemann.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den wir tatsächlich noch gar nicht thematisiert haben. Es ist neulich erst Kollegen aus Mainz haben eine Studie gemacht und darauf nochmal hingewiesen, die Berichterstattung relativ breit untersucht. Und dieser sozusagen der generelle negative Ton, der sich durch die Berichterstattung durchzieht. Wir wissen alle, die Aufgabe von Journalismus ist auch sozusagen auf die Probleme hinzuweisen und zu deuten. Ab und an mal zu sagen, dass es auch Positives gibt, ist sicherlich aber auch keine verkehrte Idee.
Und vielleicht braucht man auch eine Vision, vielleicht nicht nur in der Politik, Herr Minkmar?
Das schadet nie tatsächlich. Also darauf hinzuweisen, was auch gut läuft, wo auch Erfolge sind. Ich finde, darüber kann man schon reden, auch über schöne Projekte der politischen Fantasie. Aber noch, wir sind ja auch nicht allzuständig als Journalistinnen und Journalisten. Bisschen hat die Politik ja auch was damit zu tun. Und wenn die Ampel dieses miese Bild hat, dann sind auch die Ampel-Politikerinnen und Politiker dafür verantwortlich. Die machen sich am ehesten schlecht und reden schlecht übereinander, manchmal offen, manchmal hinter ihrem Rücken. Also ich finde, da hat auch die Bundesregierung und die Koalition haben da auch wirklich eine verdammte eigene Verantwortung.
Nun gibt es ja diese kommunizierenden Röhren Politik und Medien. Medien werden ja als Teil einer Elite gesehen, zu der auch die Politik gehört. Müsste man sich davon nicht befreien, dann auch von der Agenda der Politik, dass man eben auch eigene Themen mehr setzt, dass man auch viel stärker klar macht, ja, wir sind eigentlich unabhängig, wir kritisieren alle gleich, wir setzen eigene Themen, wir lassen uns nicht von den Themen der Politik vor uns hertreiben. Friedbert. Meurer.
War gerade kurz abgelenkt gewesen.
Ich dachte, also, das war eher nachdenken, das ja, wäre auch
ja,
nicht schlecht.
Ja, nachdenken ist immer gut. Ja, die Rolle der Politik natürlich. Also manchmal frage ich ja unsere Rolle der Medien, manchmal empfehle ich uns ein bisschen Demut. Wir sollten nicht... Unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Das hängt von der Bereitschaft des Publikums an, die Information, das Angebot anzunehmen, das wir haben. Aber ich würde auch immer diese, wir sind die vierte Gewalt im Staat, ja sind wir, aber ich glaube, wir sind nicht so wichtig wie die Tatsache, dass 83 Millionen Deutsche einen Bundestag wählen können. Wir sind nicht so wichtig wie die Judikative. Wir haben einen wichtigen Job und den müssen wir gut machen.
Das hat Frau de Jonge uns ja auch gesagt. Wir sollten uns aber doch vielleicht etwas wichtiger nehmen. Nils Minkmar, Orte für den demokratischen Austausch. Ich habe es schon mal gefragt, aber noch nicht eine wirkliche Antwort gefunden. Haben Sie eine für mich?
Was war die Frage? Wo
wir uns noch demokratisch austauschen können, wirklich auf Augenhöhe, wo wirklich möglichst viele Leute zuhören.
Doch, ich finde schon, dass die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt, vor allem das Fernsehen immer noch ein großes Lagerfeuer ist, wo politischer Austausch stattfindet. Auch wenn man es selber nicht direkt guckt, wird unheimlich stark kommentiert. Das gibt es. Dann haben wir noch, haben wir noch funktionierende große Parteien, die eben irgendwie auch doch eine große Rolle spielen. Wenn sie es schwer haben wie in Frankreich, dann wird es auch mit dem Austausch und der Kompromissfindung sehr schwer. Also wir haben eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, Vereine und Demokratieförderung und Stiftung und so. Also wir haben da mehr, glaube ich, als wir machen sollten. Wir sollten uns halt bloß nicht fixieren auf diese Untergangspropheten.
Ich glaube, wenn ich noch was ergänzen darf, was, glaube ich, sehr wichtig ist, was ja auch zum Teil schon läuft, ist gerade im Hinblick auf den Journalismus, dass Journalismus seine Arbeit erklärt. Und zwar auch vor Ort mit Menschen im Gespräch. Was ist die Schlussfolgerung daraus, wenn ich sie über meine Sendungen nicht erreiche? Dann kann ich eben auch vor Ort gehen. Neulich einen tollen Bericht gesehen über jemanden von Korrektiv, der irgendwo, ich weiß nicht, ob es in Thüringen oder in Sachsen war, bei einer Veranstaltung war und diese Recherche erklärt hat. Und da saßen auch AfDler und es kam zu einer Diskussion. Also wenn ich die Leute erreichen will, gerade wegen, wie gesagt, wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, dann können eben auch diese Veranstaltungen vor Ort, so mühsam und teuer und personalintensiv das ist, vielleicht ein erster Schritt sein, um zu zeigen, hey, wir sind normale Menschen, wir werden nicht jeden Morgen aus dem Kanzleramt angerufen, sondern wir versuchen, einen guten Job zu machen.
Und das ist eben ganz wichtig, wir haben überall in den neuen Ländern, in allen Ländern Landeskorrespondenten, dass wir auf deren Expertise, dass wir denen sagen, geht raus, redet mit den Leuten und berichtet uns über ihre Probleme.
Das war jetzt so ein kleiner Werbeblock für den Deutschlandfunk. Aber ich glaube, wichtig ist, vor Ort zu gehen. Das war ja mal der Beruf des Journalismus, des Journalisten, dass man vor Ort geht. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht auch ein bisschen Plädoyer für mehr konstruktiven Journalismus, Lösungsansätze statt Streit. Vielen Dank an meine Runde hier. Vielen Dank an den Publizisten Nils Minkmar, den Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann von der Uni München und Friedbert Meurer, Leiter der Abteilung Aktuelles hier im Deutschlandfunk. Und vor allem danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Brigitte Beetz war am Mikrofon. Und ich will schließen vielleicht mit einem Zitat von Raul Krauthausen. Er ist ein Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Der hat geschrieben auf Blue Sky: Wir müssen aufhören zu glauben, die Nazis mit Fakten entlarven zu können und sie permanent einzuladen, uns zu zitieren. Wir sollten anfangen, Ideen, Hoffnung und Visionen für mehr Gerechtigkeit und Frieden zu verbreiten. Ist natürlich ein bisschen jetzt ein Ansatz, den wir Journalisten nicht gerne sehen, weil wir Fakten haben, aber vielleicht ein schönes Schlusswort. Tschüss.